Der Predigttext für diesen Sonntag heute steht im Propheten Jesaja im 49. Kapitel. Ich lese die Verse 1 bis 6. Überschrift in der Lutherbibel: Gottes Knecht wird das Licht der Völker. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin vor dem Herrn wert geachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Liebe Gemeinde, das ist ein Text aus dem Alten Testament. Und wenn man ihn zum ersten Mal hört oder liest, dann ist er nicht einfach zu verstehen. Aber er hat etwas unheimlich Mitreißendes an sich. Eigentlich ist er voller Dynamik. Am Schluss wird ein weiter Horizont aufgerissen, wenn es heißt: Ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Also am Anfang dieses Wortes ist von einem Einzelnen die Rede und am Ende von der ganzen Erde. Es ist eigentlich auch erstaunlich, schon im Alten Testament begegnen wir jener Bewegung, die wir in der christlichen Theologie Mission nennen. Mission ist die Bewegung der Liebe Gottes zu den Menschen hin. Noch einmal, Mission ist die Liebe Gottes, ist die Bewegung der Liebe Gottes zu den Menschen hin. Vor uns haben wir mit diesem Predigtwort heute eines der vier sogenannten Gottesknechtslieder. Gottesknechtslieder aus dem zweiten Teil des Jesaja-Buches. Und die Frage ist natürlich: Wer ist eigentlich dieser Knecht, dieser Gottesknecht, der sich da outet mit dem Satz: Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an, er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Um wen handelt es sich eigentlich hier? Wer ist gemeint? Dazu gibt es in der Theologie ganz unterschiedliche Antworten. Juden sind verständlicherweise noch einmal ganz anderer Meinung als wir Christen. Du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will, sagt Gott. Darin sehen wir als Christen den Messias. Bei diesem Knecht sehen wir den Messias, den Christus, eingezeichnet, der von Gott gesandte, leidende und sühnende, den Menschen zugewandte und Gottes Mission in dieser Welt vertretende Gottesknecht, den das Neue Testament den Sohn Gottes nennt. Ich möchte nun an den Erfahrungen dieses alten Gottesknechtslieds entlanggehen und ein bisschen hineinhören. Und das Erste, was mir auffällt, ist Gottes Lust am Menschen. Gottes Lust am Menschen. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an, sagt der Prophet. Er hat meines Namens gedacht. Das heißt doch, Gott kennt mich, den Propheten, von Anfang an. Er hat sozusagen einen unaufhaltsamen Zug hin zu den Menschen. Er hat Lust am Menschen, an jedem ohne Ansehen der Person. Und er möchte, dass diese Botschaft des Propheten hinausposaunt wird in die Welt hinein. Weil Gott Lust hat am Menschen, geht er auf Menschen zu, spricht Menschen an durch sein Wort, beruft sie in seinen Dienst. Und da ist niemand ausgeschlossen, gar niemand. Alle lädt er ein, mitzuhelfen an diesem Werk, Gottes Botschaft weiterzugeben, Mission zu treiben, mitzuarbeiten in seinem Reich und in der Kirche Jesu Christi. Der eine ist Kirchengemeinderat, die andere Jugendmitarbeiterin. Der eine arbeitet in der Kinderkirche mit, die andere singt im Chor. Die eine Frau hat das Amt der Mesnerin, der andere Mann macht vielleicht den Begrüßungsdienst. Ja, Gott hat Lust am Menschen. Gott hat Lust am Menschen. Er ruft Menschen zum Glauben, zum Vertrauen auf ihn. Er beruft Menschen zur Mitarbeit, zur Mithilfe, zum Mitwirken. Und zum Dienst liefert Gott auch die nötige Ausrüstung. Hier im Text heißt es, er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Durch den ich Gott mich verherrlichen will. So wirkt Gott an denen, die er beruft. Unsere Worte und Taten haben nur dann Kraft und Wirkung, wenn Gottes Geist sie beglaubigt. Er will uns gebrauchen in seinem Reich zu seiner Verherrlichung, zum Heil der Menschen. Fritz Pavelsig, auch einer der vielen, vielen, vielen Missionare, berichtet von einer ganz besonderen Berufung Gottes. Und er schreibt dabei von einem Freund von ihm, Paul ist sein Name, Paul aus Jamaika, einem jungen Mann aus den Slums. Wörtlich jetzt, Pavelsig, wenn ein junges Paar bei uns heiraten wollte, wurde der Paul geholt. Er besorgte eine Kirche und einen Pfarrer. Alle Hochzeitsgesellschaften bestanden darauf, dass Paul dann auch nach dem Gottesdienst eine Tischrede bei der Hochzeitsfeier hielt. Und das, erzählt Pavelsig, das war dann noch einmal eine Predigt, aber eine, die dann zu Herzen ging. Paul gedachte dabei auch an die Toten und meinte, wie die sich wohl gefreut hätten, wenn sie dabei gewesen wären. Und dann mahnte er auch das Brautpaar und gab sehr gute und praktische Ratschläge für die Ehe. Aber wenn er dann auf den Glauben zu sprechen kam und auf das, was Gott alles tun will, dann leuchtete sein ganzes Gesicht, dann wurde fröhlich gesungen und geklatscht und gegessen und getrunken. Gottes Lust am Menschen, ja, Gott hat Lust zu dir aus Liebe zu uns. Er hat Lust zur Verherrlichung Gottes und zum Heil der Menschen. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist an diesem Text. Und das Zweite, des Menschen Frust an Gott. Gott hat Lust am Menschen, war das Erste. Und das Zweite, des Menschen Frust an Gott. Der Prophet Jesaja hat seinen Auftrag wahrlich engagiert ausgeführt. Man muss einmal das Prophetenbuch lesen. Er war ein leidenschaftlicher Prediger. Er war voller Gottvertrauen. Er hatte alles dran gesetzt, seinen Gott mit Wort und Tat zu verherrlichen. Eines Tages hat er dann bilanziert. Und was war herausgekommen? Nichts. Er hatte nichts vorzuweisen. Es hat nichts gebracht, sein Dienst. Die Menschen haben sich nicht geändert. Ich aber dachte, heißt es im Text, ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Umsonst und unnütz. Alles umsonst. Umsonst geschuftet. Es lag wahrlich nicht etwa am mangelnden Einsatz des Propheten. Er war nicht faul gewesen. Es lag auch nicht an seinem mangelnden Mut, den Menschen die Botschaft Gottes unverfälscht und klar und rein zu sagen. Jesaja hatte auch vor hochkarätigen Politikern kein Blatt vor den Mund genommen. Klammer auf. Das hätte ich mir beim ökumenischen Gottesdienst zum Tag der deutschen Einheit aus dem Munde des evangelischen Bischofs der mitteldeutschen Kirche so sehr gewünscht. Klammer zu. Ich war enttäuscht. Ich hörte viel Gesetz, was man tun sollte und was man auch schon tut. Ich hörte gesellschaftspolitische Moral, aber wenig, oder soll ich fast sagen, kein Evangelium. Das Wort Gottes, das Evangelium von Jesus Christus, die Rettung Gottes für uns Menschen, die muss doch auf den Tisch gelegt werden, wenn vor einem so hochkarätige Politiker jeglicher Couleur sitzt. Das ist doch die Chance, um unseren hochgestellten Professoren und Politikern die Rettung Gottes deutlich zu machen. Nichts gehört. Nichts gehört. Alles umsonst. Wer kennt solche Erfahrungen nicht auch? Das ist frustrierend. Man rackert sich ab. Kommt nichts dabei heraus. Da hat man monatelang, vielleicht sogar jahrelang, sich um einen Menschen bemüht. Erfolglos. Da hat man immer wieder andere zum Gottesdienst eingeladen oder vielleicht auch in den Bibelkreis. Keiner ist mitgekommen. Da hat man treu für eine Evangelisation gebetet. Nichts passiert. Und jetzt werde ich ganz persönlich, da begleitete ich Wochen, Monate lang einen drogenabhängigen jungen Menschen. Ich investiere Zeit, auch Geld. Nichts herausgekommen. Kein Erfolg. Der Erfolg ist doch aber der Maßstab für uns moderne Menschen. Erfolg entscheidet über unsere wirtschaftlichen Einsätze. Am Erfolg orientieren sich Politiker, Banker, die Wirtschaftsbosse, Schülerinnen und Schüler, Professoren, Studenten, Studentinnen, Direktoren. Muss der Erfolg denn nicht auch der Maßstab im Reiche Gottes sein? Will Gott nicht selber, dass allen Menschen geholfen werde, steht doch in der Heiligen Schrift. Wenn aber Gott das will, wie soll man dann mit offenkundigen Misserfolgen umgehen? Da klagt mir ein Paar, das für die Seniorenarbeit in der Kirchengemeinde zuständig war, dass der Besuch an den Seniorennachmittagen in den letzten Jahren deutlich abgenommen habe. Da klagt mir eine Kirchenchorleiterin, wie die Chormitglieder immer älter werden. Übrigens, es ist normal, dass man immer älter wird, aber dass nichts nachkommt. Kein Nachwuchs. Da klagt mir eine Jugendmitarbeiterin, wie sie sich Woche für Woche abmühe und die Jugendlichen sich einfach nicht mehr einladen lassen. Alles Frusterfahrungen. Frust eben an Gott. Wir müssen aber zunächst einmal davon Notiz nehmen, dass der Frust offenbar zur Reichsgottesarbeit gehört. Schauen wir ins Neue Testament, wir entdecken dort, der Weg des Evangeliums von Jesus Christus ist kein Weg der Erfolge und der Triumphe. Wie viel hat der Apostel Paulus etwa Misserfolge mitmachen müssen? Und was war er unterwegs, um das Evangelium zu verkündigen? Vertrieben, bedroht, misshandelt, gesteinigt, mit streitenden oder abfallenden Gemeinden konfrontiert und dennoch immer unterwegs als Botschafter seines Herrn. Und bei Jesus selbst? Lesen wir einmal das Johannesevangelium, das 6. Kapitel. Am Anfang dieses Kapitel 6 des Johannesevangeliums, da wird davon erzählt, dass Jesus vor über 5000 Menschen gepredigt hat. Und nicht nur gepredigt, sie auch gespeist hat. Vor über 5000 Menschen. Und am Ende des gleichen Kapitels im Johannesevangelium heißt es, von da an wandten sich viele ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Und da fragte Jesus seine engsten Mitarbeiter, die 12, wollt ihr auch noch weggehen? Von 5000 und mehr auf gerade mal 12 heruntergewirtschaftet. Frust. Der Begriff Frust kommt aus dem Lateinischen und meint Enttäuschung. Paulus war sicherlich manches Mal enttäuscht. Ich könnte mir vorstellen, Jesus auch. Und seine Jünger erst recht. Wer nicht, muss man fragen, wer nicht, wenn er Jesus nachfolgt. Und der Prophet Jesaja lässt uns einen tiefen Blick in seine innere Not tun. Und ich gestehe, auch ich war schon oft frustriert, enttäuscht. Wer also an der Erfolglosigkeit seines Dienstes im Reich Gottes oder in der Kirche leidet, der befindet sich in guter Gesellschaft. Aber damit bin ich beim dritten und vielleicht wichtigsten Gedankengang. Gottes Perspektive für die Menschen. Plötzlich kommt in dieses düstere Gottesknechtslied wieder ein heller Ton. Müde und depressiv gewordene Mitarbeiter geraten in Bewegung, weil sie neue Ziele und Aufgaben vor sich haben. Dabei hört der Prophet nicht etwa in sich hinein nach dem Motto, was gibt's denn da so ganz innen drin bei mir, in der Tiefe meiner Seele. Nein, es ist das Wort, das von außen kommt. Das Wort des lebendigen Gottes. Wie quellfrisches Wasser wirkt es. Und nun spricht der Herr, ich zitiere, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich sein auserwähltes Volk zu ihm zurückbringen soll und zu ihm sammeln werde, Darum bin ich vor dem Herrn wert geachtet und mein Gott ist meine Stärke. Nicht ich, der Prophet, bin sozusagen die Stärke in Person, sondern mein Gott ist meine Stärke. Und Gott spricht zu mir, ich, Gott, habe dich, Prophet, zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Es ist interessant, Gott geht überhaupt nicht auf den Frust ein. Sicher weiß er darum, was den Propheten im Innersten tief bewegt und frustriert. Nein, du wirst nicht wegen deiner Erfolglosigkeit entlassen im Reich Gottes oder gar aus dem Dienst entfernt. Die Botschafter Gottes werden nicht am äußeren Erfolg gemessen, sondern am Gehorsam. Am Gehorsam. Treue ist gefragt, nicht Erfolg. Der Wert eines Christen liegt nicht in seinen missionarischen Erfolgen, sondern in seinem Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort. Leider hat sich dieses Leistungsdenken, dieses Erfolgsdenken auch in unserer Kirche so arg breit gemacht. Ich war 6 Jahre lang in der Landessynode und habe das miterlebt. Ich war im Finanzausschuss und habe das miterlebt, wie plötzlich in der Kirche auf Zahlenwert gelegt wird. Nein, es geht um den Gehorsam und die Treue. Das sind die Kriterien im Reiche Gottes und nicht tolle Zahlen. Nicht unter Druck, auch nicht unter Zahlendruck, kommt es zu einer neuen Lust am Glauben und am Dienst, sondern unter dem Staunen darüber, dass Gott uns trotzdem weiterhin würdigt, seine Boten zu sein und dass er uns ausrüstet mit Kraft aus der Höhe und uns neue Freudigkeit schenkt. Wir müssen als Mitarbeiter in der Kirche nicht bei uns stehen bleiben und sozusagen ständige Nabelschau betreiben. So, wie geht's mir denn und wo stehen wir eigentlich und was muss ich noch alles tun? Nein, das müssen wir nicht. Wir leiden nicht an der Vergeblichkeit unseres Dienstes mehr. Nein, Gott ist viel größer. Gott ist viel größer. Er hat die ganze Welt im Blick und er traut den Seinen mehr zu, als wir ahnen. Natürlich weiß ich, dass der Prophet Jesaja, wenn er in der Industrie wäre, längst gefeuert worden wäre. Gott aber erweitert den Aufgabenbereich sogar seines Boten. Nicht nur Israel, sondern die Heiden. Die Heiden, also gemeint sind die ganzen Völker. Gott sieht die Verlorenheit der ganzen Menschheit und er will das Heil für alle Menschen. Und das lässt mich auch für unser Land und für Europa hoffen, wo doch immer mehr Menschen den Kirchen den Rücken kehren. Und das lässt mich auch für die Menschen in der Ukraine und in Russland hoffen, selbst in dieser Kriegszeit. Wer hindert uns eigentlich, dass wir unsere Hände falten, wenn wir nicht in die Ukraine können oder nach Russland, dass wir die Hände falten für die Menschen dort, für die armen Leute und für die Reichen und auch für die Präsidenten. Wer hindert uns, für den Herrn Putin und den Herrn Zelensky zu beten, dass sie umkehren und dass sie neu werden und dass sie Einsicht gewinnen? Wer hindert uns daran? Eine ganz wichtige Aufgabe, finde ich, für uns Christen. Gottes gute Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus, schließt niemand aus, auch die Präsidenten nicht. Gottes himmlische Nachricht, Gottes Liebe ist sozusagen global. Alle Menschen sollen es hören. Gott liebt diese Welt. Und deshalb muss das Evangelium unter die Leute und zu den Leuten. Unter dem Kreuz Jesu auf Golgatha standen Juden und Römer, Jünger und Spötter, nahe und ferne, Männer und Frauen. Die Herkunft spielt keine Rolle. Alles sind Geschöpfe Gottes, liebenswerte Geschöpfe Gottes. Und Gott verwandelt den Frust in Lust. Auf ihn lasst uns doch blicken und nicht auf uns. Von ihm lasst uns beschenken, von ihm doch alles erwarten. Gott hat ein Herz für diese Welt und die Menschen. Und deshalb wurde ja Gott selber Mensch, genau aus diesem Grund, Mensch in Jesus Christus, seinem Sohn. Und er will auch uns, er braucht uns, um das der ganzen Welt zu verkündigen. Gott hat eine klare Perspektive für uns im Reiche Gottes, nämlich, ich zitiere den Schluss, dass du seist mein Heil, dass du, einzelner Mensch, seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Es weitet sich bis an die Enden der Erde. Auch bist du das Heil für die Menschen in deinem Dorf, hier in Bernloch oder in Meidelstetten. Amen.